Herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Notarinstituts. Mein Name ist Andreas Bernhardt, bin Geschäftsführer hier im Institut und heute habe ich mal einen neuen Co-Host, liebe Hörerinnen und Hörer. Mir gegenüber sitzt Dr. Johannes Fischer, seines Zeichens bayerischer Notarassessor, ganz frisch eingetroffen hier am Deutschen Notarinstitut. Du bist erst seit 4 Wochen hier bei uns, hast aber gleich ein Gutachten geschrieben, das wir auch schon in der Internetdatenbank veröffentlicht haben. Es trägt die Nummer 212192. Es geht um eine ganz allgemeine Frage rund um Grundbucheintragungen bei Grundschulden. Lieber Johannes, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist.
Hallo lieber Andreas, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich auch da zu sein. Bisher war ich nur begeisterter Hörer, jetzt bin ich selber dabei.
So schnell kann es gehen. Ja?
Und freue mich, dass ich hier über das Gutachten sprechen darf, das ich glaube ich schon am ersten oder zweiten Tag hier auf dem Schreibtisch hatte.
Genau, du hast angefangen am 1. April und das Gutachten datiert vom 7. April. Also es ist wirklich dein Erstlingswerk, kann man so sagen, aber gleich so gut gelungen, dass wir es hier für die Podcast-Besprechung auch nutzen. Eine Sache fehlt noch, du bist eingesetzt bei uns im Referat für Immobilienrecht, also im allgemeines Zivilrecht, unser großes Referat und zusätzlich noch in unserem ja zweitgrößten Referat für internationales Privatrecht. Auch da bist du schon ganz gut im Sattel. Ich stelle einmal den Sachverhalt vor, den wir uns heute miteinander anschauen wollen. Und zwar haben wir einen Notar, der gelegentlich Probleme hat, wenn es darum geht, dass Grundschulden im Grundbuch eingetragen werden sollen. Und zwar hat er eine Rechtspflegerin, die von ihm, schildert das ein bisschen so nach dem Motto, vehement verlangt, ja, dass bei den Gläubigerbezeichnungen bei diesen Grundschulden doch auch bitte der Sitz des Gläubigers angegeben werden soll. Also konkret natürlich in Fällen, in denen Grundschulden für institutionelle Gläubiger, also für klassische Finanzierungsbanken, dann eben eingetragen werden sollen. Er sagt, er macht es halt immer so oder in vielen seiner Muster oder auch in den Formularen der Banken, die er zur Verfügung gestellt bekommt, da sei dieser Sitz nicht ausdrücklich genannt. Es sei aber immer das Registergericht und auch die Registernummer genannt. Also als Beispiel schildert er uns, er würde dann in diesen Anträgen und in diesen Bewilligungen an das Grundbuchamt vermerken, es geht um die Volksbank S, die ihre Anschrift hat in der X-Straße. Dann wird auch die Postleitzahl und der Ort angegeben. Und das entsprechende Registergericht, also das Amtsgericht A mit der Registernummer und dann kommt eben die Genossenschaftsregisternummer. Das heißt, der Notar meint bei uns ja, also eigentlich kriegt die ja alle wesentlichen Informationen, die sie braucht. Aber die Rechtspflegerin sagt, nein, sie hätte also immer noch ganz gerne zusätzlich den Sitz angegeben. Der Notar meint, dass er da auch in den allermeisten Fällen dran denkt, diesem Wunsch nachzukommen. Aber manchmal passiert es eben, je nach Formular, das verwendet wird, doch, dass er diesen Sitz einmal vergisst und jetzt hätte er ganz gerne von uns ein für alle Mal geklärt. Wie ist es denn? Muss er da immer einen Nachtragsvermerk machen oder kann man nicht auch sozusagen mit gesundem Menschenverstand vom Grundbuchamt verlangen, dass sich der Sitz ja doch aus diesen Registerunterlagen jederzeit ergibt und es doch kein Problem sein könnte, da den Sitz noch zu ermitteln und dann, wenn man das für notwendig erachtet, den auch im Grundbuch noch entsprechend einzutragen. Also der Kontext ist die Frage, inwieweit muss ich bei einer Grundschuldbestellung, also wenn die Eintragung einer Grundschuld bewilligt wird, den Sitz der institutionellen Gläubigerin in dieser Bewilligung angeben. Ist wahrscheinlich eine Frage, also die hatte ich mir jetzt vorher noch nie gestellt, obwohl ich dann doch in meiner, wenn auch kurzen Praxiszeit, zahlreiche Grundschuldformulare vorgelesen habe. Lieber Johannes, ich denke, du auch. Das Klassische, was man ja als Assessor am Anfang macht, ist Grundschulden beurkunden dürfen und müssen. Und wahrscheinlich hast du auch noch nicht drüber nachgedacht, oder?
Also ich habe auch mal drüber gelesen und bin jetzt im Nachhinein froh, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das immer gut vorbereitet haben.
Dich da anscheinend immer gerettet hatten. Ja, also gab wohl bislang kein Problem in allem, was du so vorgelesen hast, stand es mit drin. Also die Frage, die der Notarkollege jetzt konkret an uns richtet, ist, wie ist es denn, gibt es irgendeine Entscheidung, wonach die Eintragung einer Grundschuld auch dann erfolgen muss, wenn sich der Sitz sozusagen nur unter der Bezugnahme auf die Registereintragung dann ergibt? Also kann die Rechtspflegerin hier wirklich von mir immer verlangen, dass ich dann separat nochmal den Sitz angebe? Johannes, jetzt übergebe ich das Wort an dich. Deinem ersten Gutachten folgt auch schon deine erste Besprechung im Podcast. Leg mal los.
Ja, eine Entscheidung gibt es leider nicht, aber eigentlich noch viel besser. Die Lösung findet sich im Gesetz bzw. in der GBV, in der Grundbuchverfügung in § 15 Absatz 1 Nummer 2 Halbsatz 1.
Das ist also nett. Lies mal vor, was haben wir da?
Zur Bezeichnung des Berechtigten sind im Grundbuch anzugeben, zweitens bei juristischen Personen, rechtsfähigen Personengesellschaften, der Name oder die Firma Und der Sitz.
Der Sitz. Okay, das ist also jetzt hier, das war dann Halbsatz 1, gell? Genau, oder?
Genau.
Halbsatz 1, dieses 15 Absatz 1 Nummer 2. Und da heißt es ja auch im Wortlaut gleich ganz klar, sind anzugeben bei juristischen Personen. Das haben wir hier, wenn wir so eine Bank, wenn wir so eine Bank haben oder rechtsfähigen Personengesellschaften, dann eben der Name, also die Firma und der Sitz. Also ganz klar eben
genau. Auch
der Sitz ist mit anzugeben. Wobei man jetzt vielleicht noch kurz eine Sache ergänzen muss. Wir wollen jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass sich die Antwort auf die Frage des Notars unmittelbar aus dem Gesetz ergibt. Das wäre etwas verkürzt. Aus dem Gesetz ergibt sich aber jedenfalls, wie es im Grundbuch einzutragen ist. Das heißt, die Perspektive der Rechtspflegerin, die ja in erster Linie mal damit betraut ist, etwas ins Grundbuch einzutragen, ist natürlich, was sind meine Pflichtangaben im Grundbuch? Und da, dieser Teil ergibt sich aus dem Gesetz. Die zweite Seite der Medaille ist aber ja, was muss der Notar in seine Eintragungsbewilligung reinschreiben? Das könnte man ja systematisch nochmal voneinander trennen. Aber du hast recht, also hier ganz klare Angabe aus dem Gesetz, sind anzugeben, der Sitz.
Ja. Genau, für die Rechtspflegerin ergibt sich das zwingend, ist eine zwingend zu beachtende Verfahrensvorschrift, wenn das nicht so eingetragen würde, also wenn die Gläubigerin nur mit ihrer Firma oder nur mit Firma und HRB-Nummer eingetragen würde ohne Sitz, wäre das trotzdem eine materiell wirksame Eintragung, solange klar ist, wer der Berechtigte im Grundbuch ist, aber vom Grundbuchamt zwingend zu beachtendes Verfahrensrecht. Da gibt's theoretisch ungeschriebene Ausnahmen dazu. Also wenn diese Informationen insbesondere bei natürlichen Personen nicht beizubringen sind oder wenn es da besondere Interessen gibt, die dagegen sprechen, zum Beispiel der Insolvenzverwalter, der nicht sein Geburtsdatum und seine Privatanschrift im Grundbuch haben möchte, da gibt's ungeschriebene Ausnahmen. Hat beispielsweise OLG Karlsruhe entschieden, aber das ist hier jedenfalls soweit ersichtlich nicht einschlägig.
Keine Fälle, die wir hier irgendwie haben, auch irgendwie kein Grund ersichtlich, warum sich jetzt die Bank, also im konkreten Fall, den der Notarkollege hier wohl vor Augen hat, wäre es eine Volksbank gewesen, irgendwie mit guten Gründen dagegen wehren können sollte, dass ihr Sitz bei einer Eintragung ihrer selbst als Gläubigerin einer Grundschuld im Grundbuch dann nicht angegeben wäre. Also ich denke, da sind wir raus aus dem Anwendungsbereich solche Ausnahmen. Was vielleicht ganz interessant ist, diese Grundbuchverfügung ja ganz allgemein, also basierend auf § 1 Absatz 4 der GBO, eine Verordnung des Bundesjustizministeriums, mit der dann eben geregelt wird, wie konkret die Grundbuchordnung durchgeführt wird. Daraus ergeben sich dann ja eben auch diese Vorgaben darin, wie bestimmte Eintragungen im Grundbuch vorzunehmen sind. Ist natürlich jetzt für erfahrene Notarinnen und Notare nichts Neues, aber wer sich zum ersten Mal oder ganz neu mit diesen Materien beschäftigt, ist vielleicht auch am Anfang überrascht, dass es da neben der GBO auch noch eine GBV gibt, aus der sich dann doch das ein oder andere Interessante ergibt. Mir ist auch bei Vorbereitung dieser Folge nochmal der § 15 Absatz 1 Nummer 1 aufgefallen, den ich an der Stelle auch nochmal vorlesen würde, weil da doch was drin steht, woran ich auch seit längerem nicht mehr gedacht hatte. Da geht es nämlich darum, wie sind denn eigentlich natürliche Personen im Grundbuch zu bezeichnen? Da heißt es, zur Bezeichnung des Berechtigten sind im Grundbuch anzugeben, bei natürlichen Personen Vorname und Familienname, ich denke, das ist klar, dann das Geburtsdatum und, falls aus den Eintragungsunterlagen ersichtlich, akademische Grade und frühere Familiennamen. Ergibt sich das Geburtsdatum aber nicht aus den Eintragungsunterlagen, ist es dem Grundbuchamt nicht anderweitig bekannt, soll der Wohnort des Berechtigten angegeben werden. Also diese Alternativität zwischen Wohnort und Geburtsdatum, die war mir in der Zwischenzeit wieder entfallen. Aber das erklärt so ein bisschen, warum man manchmal im Grundbuch so sonderliche Eintragungen findet, wie dann eben Witwe aus Randersacker, ja, oder dergleichen, ja, oder Metzgerstochter aus irgendwo. Ja.
Genau, das sieht man vor allem bei älteren Eintragungen, da ist oft dann auch der Beruf dazu angegeben.
Genau, der Beruf kommt dann noch zusätzlich, aber ich habe dann eben immerhin noch den Wohnort, damit man so ein bisschen zuordnen kann, wer es ist, aber dafür fehlt dann das Geburtsdatum, was natürlich dann 30, 40 Jahre später vielleicht doch mal ganz interessant sein könnte, ja. Aber da haben wir eben eine Alternativität, die heute keine Rolle mehr spielt, weil wir immer das Geburtsdatum der Beteiligten haben. Aber wenn wir es mal nicht hätten, das Grundbuchamt würde also auch eine Eintragung zulassen ohne Geburtsdatum, dafür mit Wohnort. Ja. Also
genau. Das, und dadurch ergibt sich für uns zu Nummer 2 ein ganz schöner Umkehrschluss. Mhm. In Nummer 1 ist zugelassen, dass wir statt dem Geburtsdatum den Wohnort eintragen bei natürlichen Personen. In Nummer 2 fehlt uns eine solche Vorschrift. Da ist vielmehr in Halbsatz 2 steht noch drin, angegeben werden sollen, zudem das Registergericht und das Registerblatt, wenn sich diese Angaben aus den Eintragungsunterlagen ergeben oder dem Grundbuchamt anderweitig bekannt sind. Also nicht wie in Nummer 1, dass sie stattdessen angegeben werden können, sondern sie sollen zusätzlich angegeben werden, ersetzen also nicht die Angabe vom Sitz.
Ja, nee, okay. Also das ist richtig. Das heißt, wir haben also auch schon so gewisse systematische Argumente, die wir aus dem, ja, einfach aus der Norm des § 15 GBV rausziehen können, die uns hier auch so ein bisschen klarer vor Augen führen, dass wir jetzt aus Sicht der Rechtspflegerin gar keine Wahl haben. Also die muss den Sitz eintragen, die kann jetzt nicht alternativ irgendwas anderes stattdessen nehmen, sondern die ist eben an 15 Absatz 1 Nummer 2 Halbsatz 1 der GBV gebunden. Also insoweit natürlich, wie ganz häufig, keinerlei Vorwurf und keinerlei Fehlverhalten der beteiligten Rechtspflegerin hier, die also sagt, ich brauche aber den Sitz, beziehungsweise ich muss den Sitz eintragen. Das ist ja mal die Kernaussage. Inwiefern sie den jetzt braucht und vom Notar verlangen kann, werden wir es dann im zweiten Teil des Gutachtens sehen. Aber sie ist jedenfalls richtig, wenn sie sagt, ich muss den Sitz eintragen. Kommt einem ja beim Vorlesen manchmal so ein bisschen komisch vor, wenn man dann so diese Grundbuchstände vorliest, weil man immer so gewisse Doppelungen sieht. Viele, gerade Banken, heißen ja so, wie auch der Sitz lautet. Also Klassiker wäre dann ja eben die Sparkasse Mainfranken-Würzburg in Würzburg. Oder dann eben, wenn
mit der Anschrift in Würzburg.
Mit der Anschrift in Würzburg. Also man liest dann, man hat dann beim Verlesen manchmal das Gefühl, dass man ständig den gleichen Ortsnamen vorliest, weil sich ja eben dieser Sitz dann wiederum in der Firma wiederfindet. Ja. Gerade bei größeren Banken. Aber hat eben alles seine Berechtigung, weil es hier auf diesen Vorgaben zur Eintragung im Grundbuch entsprechend fußt.
Und macht durchaus auch Sinn vom Hintergrund von 30 HGB, dass sich innerhalb einer politischen Gemeinde die Firmen unterscheiden müssen in verschiedenen Gemeinden. Dürfen die Firmen dann wieder dürfen die Unternehmen die gleiche Firma haben? Unterscheidungskraft muss sie nur innerhalb des gleichen Ortes haben. Mhm. Das heißt, deswegen können wir mit Ort und Firma können wir die eingetragene Berechtigte gut unterscheiden. Deswegen brauchen wir beides.
Okay, also auch noch ein gewisser firmenrechtlicher Grund, der jetzt dann sozusagen dafür spricht, dass man die Sparkasse Mainfranken-Würzburg dann auch so nennt, damit sie sich unterscheiden kann von anderen Sparkassen. Das meinst du jetzt, oder?
Genau, weil innerhalb von einer anderen politischen Gemeinde könnte ein Unternehmen die gleiche Firma möglicherweise zulässigerweise führen.
Okay, verstehe. Also das erklärt so ein bisschen vielleicht auch diese Namensgebung oder diese Firmengebung bei diesen Banken, bei denen man immer dieses Thema hat, dass sich dann eben der Sitz auch nochmal im Namen wiederfindet. Okay, aber jetzt wechseln wir mal so ein bisschen die Perspektive. Jetzt gehen wir mal konkreter auf den Notar ein, der sich sagt, okay, gut, also ich sehe es ein, die Rechtspflegerin muss halt den Sitz immer ins Grundbuch eintragen. Das mag so sein. Aber genügt es nicht, wenn ich diese Formulierung wähle, bei der man dann sagen kann, naja, mit einem kleinen Blick über den Tellerrand hinaus kann doch jetzt jederzeit das Grundbuchamt erkennen, wo der Sitz ist. Muss ich es wirklich jedes Mal noch reinschreiben? Oder kann man nicht von denen verlangen, dass sie dann eben Einsicht nehmen in dieses Registerblatt, das ich ja genau bezeichne und aus dem sich ja dann der Sitz ergibt? Man könnte ja sogar argumentieren, jetzt also auch ein bisschen dem Notar wohlwollend gegenüber, dass damit eine mögliche Fehlerquelle ausgeschlossen wird. Weil wenn der Notar das Registerblatt bezeichnet, dann kann das Grundbuchamt selber ins Registerblatt einschauen. Er selber kann sich nicht vertun beim Abschreiben des Registerblatts. Ja, also da könnte man sagen, ist vielleicht auch unter so Qualitätssicherungsgesichtspunkten das auch nicht verkehrt, da nichts doppelt anzugeben, wo man sich dann vielleicht auch noch irren kann oder wo es zu Widersprüchen kommen kann oder dergleichen. Also das vielleicht mal als kleines Argument auch für die Anfrage des Notars. Ja, Johannes, was muss ich denn reinschreiben in so eine Eintragungsbewilligung, wenn ich da eine Grundschuld eingetragen haben will für die Volksbank S?
Genau, also allgemein liest man in der Literatur, dass die Bewilligung den Inhalt des eingetragenen Rechts richtig, eindeutig und vollständig enthalten muss. Und
Das heißt, also sozusagen die Grundaussage, bei der sind sich auch alle einig, im Gutachten ist es ja ausführlich zitiert, ist die, idealerweise muss der Rechtspfleger nur noch abpinseln.
Genau, das heißt, im Endeffekt muss in der Eintragungsbewilligung spiegelbildlich das drinstehen, was nach § 15 GBV dann auch im Grundbuch stehen soll. Das ist, soweit ich das gesehen habe, auch unumstritten und eindeutig. Und jetzt haben wir uns eigentlich nur die Frage gestellt, ob wir die Eintragungsbewilligung vielleicht so auslegen können, dass in Verbindung mit dem Handelsregister sich der Sitz dann mittelbar aus der Eintragungsbewilligung ergibt. Weil die Eintragungsbewilligung nimmt Bezug auf das Registerblatt und im Registerblatt steht ja drin, wo der Sitz der Gläubigerin liegt.
Also man würde dann die Eintragungsbewilligung dahingehend auslegen, dass sie ja zum Sitz durchaus eine Angabe enthält. Also das wäre dann dieser Bezugspunkt der Auslegung. Okay. Ja, meinst du, das geht oder?
Also das erste Gefühl war, dass es nicht geht und so ist es auch im Ergebnis, aber das Ganze zu begründen war, finde ich, gar nicht so einfach, weil da findet man in der Literatur jedenfalls direkt dazu nichts. und muss deswegen eigentlich auf grundsätzliche Prinzipien der Grundbuchordnung, auf allgemeine Rechtsprinzipien zurückgreifen, um das Ergebnis zu begründen.
Das Gefühl, das du gerade beschrieben hast, das kenne ich, das haben wir, glaube ich, oft am Anfang, wenn man am D.I. anfängt, das erste Rechtsgefühl sagt einem, das Ergebnis ist so, dann fängt man an, drüber nachzudenken, ist dann eine Zeit lang total verwirrt und am Ende, wenn man es dann verstanden hat, merkt man, das Rechtsgefühl war doch richtig. Ja? Also sowohl auch hier. Wir können das zwar auslegen, aber im Ergebnis kommen wir darüber nicht zu dem Ergebnis, das sich der Notar hier wünscht, im Sinne von, ich muss den Sitz nicht ausdrücklich angeben. Ja? Okay. Ja, Johannes, welche Bedenken haben wir denn dagegen? Also warum geht es am Ende nicht?
Also eines der Hauptbedenken ist, dass wir hier im Antragsverfahren sind, 13 fortfolgende Grundbuchordnung, und da gilt der Beibringungsgrundsatz. Das Grundbuchamt darf, soll, muss keine Beweiserhebungen veranstalten, sondern die Beteiligten sind in der Pflicht, haben die Obliegenheit, wenn sie ihre Eintragung wollen, dass sie sämtliche Unterlagen, sämtliche Erklärungen, sämtliche Tatsachen, die sie für die Eintragung benötigen, beibringen müssen. Schreibt schöner Stöber, schreiben es auch ganz schön, die Eintragungen sind grundsätzlich erst beim Privatinteresse der Beteiligten. Das ist nicht das Grundbuchamt, das möchte, dass irgendein Recht eingetragen wird, sondern die Beteiligten wollen das. Und dann sollen die Beteiligten grundsätzlich alle Unterlagen dem Grundbuchamt beibringen, damit das Grundbuchamt das nur noch prüfen und eintragen kann. Jetzt wäre im Handelsregister nachzuschauen eine relativ einfache Beweiserhebung für das Grundbuchamt, aber trotzdem wäre es erstmal ein aktives Tätigwerden, das Grundbuchamt nicht vornehmen muss.
Das heißt, wenn man es jetzt mal ganz platt ausdrückt, man könnte zwar durch Auslegung den Sitz ermitteln, aber das Grundbuchamt muss halt nicht auslegen.
So könnte man
also es muss, es muss nicht auslegen. Es kann, wenn sie es freiwillig tut, ja, aber es muss nicht. Also es gibt keine, ich kann nicht vom Grundbuchamt verlangen, meine Eintragungsbewilligung auszulegen. Ja. Wenn es um einen Bestandteil geht, den ich auch jederzeit einfach so reinschreiben könnte.
Ja. Genau. Ja. Also ich kann auf andere Unterlagen, andere öffentliche Urkunden verweisen. Mhm. Wird ja im notariellen Alltag ganz, ganz oft gemacht, dass wir auf andere Urkunden verweisen. Aber diese anderen öffentlichen Urkunden, auf die wir verweisen, die müssen entweder schon beim Grundbuchamt liegen, in der Grundakte, zum Beispiel eine Teilungserklärung, Verwalterbestellung, das liegt oft schon bei den Grundakten. Oder ich muss die Unterlage halt einfach dem Grundbuchamt mit einreichen.
Mhm. Gut, so, klar.
Kennt ja auch jeder aus
der Kennt ja auch jeder und so wird es ja auch tagtäglich dann entsprechend gemacht. Okay, gut. Das heißt, ich könnte aber auch nicht sagen, Moment mal, das ist doch die Grundschuld für die Volksbank S und da habe ich doch vor 2 Wochen schon eine bestellt und damals habe ich doch den Sitz schon angegeben, guck doch einfach da rein oder entnimm's doch einfach dem, weil diese Angabe des Sitzes bei meiner Grundschuld von vor 2 Wochen ja zwar natürlich vor 2 Wochen dann dem entsprochen hat, wie ich es entsprechend angemeldet habe, aber das kann sich in der Zwischenzeit ja geändert haben und ich habe ja keinerlei, also das ist ja nicht konstitutiv für den Sitz einer Person, einer Kapitalgesellschaft, wie sie im Grundbuch als Gläubigerin bei einer Grundschuld eingetragen ist, das wäre ja völlig falsch. Das heißt, da könnte das Grundbuchamt mir dann jederzeit auch zu Recht entgegenhalten, dass sich das in der Zwischenzeit geändert haben kann. So unwahrscheinlich es in der Praxis sein mag, ja, aber diese Bezugnahme auf sozusagen meine Grundschuld von vorgestern, die funktioniert systematisch nicht. Das ist ja anders als bei deiner Verwalterbestellung oder bei deiner Teilungserklärung, bei der ja die Eintragung im Grundbuch das Konstitutive ist für die Wirksamkeit dieses Rechtsakts.
Genau, und vor allem, was ich finde, was dagegen sprechen würde, wenn wir sagen würden, das liegt ja schon beim Grundbuchamt, für die Bank werden ja dauernd irgendwelche Grundschulden bestellt, dann würden wir dem Grundbuchamt die Verantwortung dafür aufbürden, dass das noch stimmt.
Auch wieder verdreht, hast recht, ja.
Habe ich mir auch gedacht, bei deinem einleitenden Argument, dass das eine gewisse Qualitätssicherung ist, dass das Grundbuchamt es überprüft. Natürlich ist es eine gewisse Qualitätssicherung, aber das Grundbuchamt hätte dann halt auch die Verantwortung, wenn was schief geht. Und die Beteiligten sind dafür verantwortlich, dass sie die richtigen Informationen beibringen und dass dann auch richtig im Grundbuchamt steht und können nicht sagen, Grundbuchamt, hol du mal die Informationen ein und das Grundbuchamt dann einen Fehler macht, dann läge die Verantwortung beim Grundbuchamt und das ist im System eigentlich auch nicht
angelegt. Guter Punkt, Johannes, hast mich überzeugt. Also meine Argumente sozusagen für die Ansicht des Notars waren prima facie, ließen sie sich vielleicht hören, aber sind von dir jetzt dann doch mit guten Gründen widerlegt werden. Klar, damit ginge natürlich auch eine Verschiebung der Verantwortlichkeiten zulasten des Grundbuchamts einher, die wir vom Grundbuchamt einfach nicht verlangen können. Okay, Ich hätte jetzt noch einen Punkt oder eine Norm, die wir vielleicht an der Stelle uns anschauen könnten. Was ist denn mit dem 32 GBO? Also der 32 GBO, der lässt es doch zu, dass ich bestimmte Nachweise führe durch entsprechende Bezugnahme auf Handelsregisterunterlagen. Bin ich hier dann an der... Passt der hier nicht? Wirft man da was durcheinander?
Der 32 passt insoweit nicht, als der 32 bestimmte Vorgänge aufzählt, für den Nachweis nach § 32 Absatz 2 die Bezugnahme auf das Register zulässig ist. Da steht drin, wird das Register elektronisch geführt, kann in Fällen des Absatzes 1 Satz 1 der Nachweis auch durch die Bezugnahme auf das Register geführt werden. Und das ist eine Ausnahmevorschrift zum § 29 GBO.
Ausnahmevorschriften muss man immer eng auslegen, okay. Ja.
Ist grundsätzlich nicht analogiefähig. Das heißt, es spricht meiner Meinung nach eher im Umkehrschluss dagegen und untermauert unser Ergebnis, dass eine Bezugnahme hier nicht zulässig ist.
Genau, weil diese Fälle des Absatz 1 hier auch nicht betroffen sind. Also da geht es ja dann irgendwie darum, Vertretungsberechtigungen, Sitzverlegungen, Firmen- oder Namensänderungen dann entsprechend nachzuweisen. Aber es geht ja nicht darum, erstmalig mitzuteilen, wo sich der Sitz einer bestimmten Gesellschaft befindet. Ja, okay. Also der 32, der führt einen vielleicht so ein bisschen in die Irre, weil man da ja das gewisse aus der Praxis auch gewohnt sein kann, bestimmte Nachweise zu führen durch Bezugnahme auf Register. Aber in der Situation bin ich ja gar nicht. Also erstens passt der 32 GBO von seinem Anwendungsbereich schon gar nicht. Und zweitens, und zweitens passt er auch deswegen von seinem Anwendungsbereich ja schon gar nicht, weil es da ja um den Nachweis bestimmter Tatsachen geht und wir hier ja gar nicht nachweisen wollen, dass dieser Gläubigerin ihren Sitz da und da hat, sondern es ja um die erstmalige Mitteilung dieses Sitzes geht. Also auch da schon sozusagen ein qualitativer Unterschied zwischen dem, was der 32 GBO ermöglicht und dem, worum es hier eigentlich geht.
Ja, genau.
Okay. Also der führt eher in die Irre.
Gut. Genau. Und außerdem haben wir hier eigentlich auch den § 15 GBV sozusagen als Lex Specialis. Und da fand ich eigentlich ganz interessant, was in Absatz 1, Nummer 1 zu den natürlichen Personen steht, nämlich ergibt sich das Geburtsdatum nicht aus den Eintragungsunterlagen und ist dem Grundbuchamt nicht anderweitig bekannt, soll der Wohnort der Berechtigten angegeben werden. Und ich finde, daraus kann man ganz schön rauslesen, dass einmal die Eintragungsunterlagen und das anderweitig bekannt sein, dass das die beiden Erkenntnisquellen sind, denen sich das Grundbuchamt grundsätzlich bedienen kann und muss, und dass es andere Erkenntnisquellen halt nicht nutzen muss.
Also es unterstreicht auch nochmal diese fehlende Ermittlungspflicht des Grundbuchamts über die ihm vorgelegten Eintragungsunterlagen hinaus, dass es die eben nicht gibt. Ja. Ich habe hier, Lateiner würde jetzt sagen, tertium non datur. Ja. Ich habe halt nur diese beiden Quellen, die Eintragungsunterlagen, die ich von den Beteiligten bekommen habe und das, was dem Grundbuchamt anderweitig bekannt ist. Und daraus kann man eben sehen, dass das Grundbuchamt nicht dazu verpflichtet ist, jetzt in weitere, seien sie noch so naheliegende Erkenntnisquellen, dann eben Einsicht zu nehmen.
Genau.
Das Ganze dem Grundbuchamt, also das Ganze zu unterstellen, dass es dem Grundbuchamt anderweitig bekannt ist, das können wir halt vom Grundbuchamt nicht verlangen. Also das Grundbuchamt muss selber wissen, was ihm anderweitig bekannt ist und was nicht. Also ein freiwilliges Übernehmen dieser Verantwortung ist natürlich jederzeit möglich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Grundbuchamt einen Fehler macht, wenn es weiß, dass die Volksbank S halt ihren Sitz in S hat und deswegen einfach immer reinschreibt mit Sitz in S, auch wenn es nicht in der Eintragungsbewilligung ausdrücklich enthalten ist. Aber die Rechtspflegerin verhält sich konform, wenn sie sagt, sie hätte das gerne auch immer als Inhalt der Eintragungsbewilligung, weil sie eben selber nicht verpflichtet ist, andere Erkenntnisquellen zu nutzen als diejenigen, die ihr halt die GBV und die GBO vorgeben.
Genau, also wenn die Rechtspflegerin freiwillig ins Handelsregister reinschaut, dann ist ihr positiv bekannt, dass die Bank ihren Sitz in Würzburg oder sonst wo hat. Aber ansonsten ist das, was wir vorhin hatten, dass ihr das nicht unbedingt angesonnen werden kann, weil dann war vielleicht doch gestern die Sitzverlegung und dann ist die Angabe aus der Grundschule von vorgestern nicht mehr richtig. Dann hätte die Rechtspflegerin die Verantwortung dafür übernehmen müssen, dass das von vorgestern noch aktuell war. Und ein letztes schönes systematisches Argument hätte ich noch für unsere Lösung, nämlich den 29 Absatz 1 GBO. Und zwar steht da in Satz 1 drin, eine Eintragung soll nur vorgenommen werden, wenn die Eintragungsbewilligung oder die sonstigen zu der Eintragung erforderlichen Erklärungen durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden nachgewiesen werden. Und in Satz 2 steht, andere Voraussetzungen der Eintragung bedürfen, soweit sie nicht bei dem Grundbuchamt offenkundig sind, des Nachweises durch öffentliche Urkunden. Also alle sonstigen Eintragungsvoraussetzungen kann ich auch, anstatt dass ich es dem Grundbuchamt nachweise, genügt es auch, wenn im Grundbuchamt offenkundig sind. Die Eintragungsbewilligung, die muss wirklich, müssen die Beteiligten in öffentlicher Urkunde beibringen und da können die Beteiligten nach der Systematik im Umkehrschluss des Satz 2 nicht einfach sagen, das Grundbuchamt, das ist sehr offenkundig, was die Eintragungsbewilligung denn bedeuten soll.
Nach dem, was wir herausgearbeitet haben, ist ja der Sitz der Gläubigerin Inhalt der Eintragungsbewilligung, also muss ja da entsprechend mit angegeben werden. Das heißt, ich kann da nicht, und damit habe ich dann auch die entsprechende Nachweisanforderungen und kann mich dann nicht auf die Offenkundigkeit beim Grundbuchamt beziehen. Okay, damit haben wir ein letztes systematisches Argument hier auch noch zur Lösung beigetragen. Im Ergebnis hat die Rechtspflegerin mit dem, was sie vom Notar verlangt, recht. Man mag es als etwas kleinlich empfinden, aber es ist nicht falsch. Sie ist verpflichtet nach 15 Absatz 1 Nummer 2 den Sitz der juristischen Person im Grundbuch einzutragen, also das dort entsprechend anzugeben. Und sie ist auch nicht gezwungen, in irgendeiner Weise selbst zu ermitteln, noch nicht mal durch Einsicht in die Handelsregisterunterlagen, wo sich der Sitz der Gläubigerin befindet und kann demnach im Umkehrschluss vom Notar oder von der Notarin auch die Angabe des Sitzes in der Eintragungsbewilligung verlangen. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis, wenn Sie die nächsten Grundschulden beurkunden und dann die Gläubigerbezeichnung verlesen und dabei auch den Sitz der Gläubigerin vorlesen, dann denken Sie vielleicht einen kurzen Moment an uns, denken Sie an 15 Absatz 1 Nummer 2 der Grundbuchverfügung und an die Ausführungen, die wir in diesem Podcast machen konnten, dazu, dass eben auch wir als Notare gehalten sind, da die entsprechenden Angaben zu tätigen. Dir, lieber Johannes, vielen herzlichen Dank für deinen ersten Aufschlag hier bei uns im Podcast. Ich freue mich sehr auf weitere Folgen mit dir. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, weiterhin viel Spaß beim Zuhören.
Danke, bis zum nächsten Mal.